Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und dem Match of the Week. Es ist die Nummer 44 und es ist WrestleMania 10. Shawn Michaels, der HBK, gegen Razor Ramon im Leitermatch um die IC-Titles. Oder im IC-Belts, weil es waren jetzt zwei Gürtel, die über dem Ring hingen. Ein echter Klassiker, den sich der gute David hier ausgesucht hat. Den hauen wir gleich an, was er sich dabei gedacht hat. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, das wisst ihr. Und natürlich, wie schon letzte Woche, da ist auf der einen Seite der Kai da. Guten Tag.
Hallo.
Und in der anderen Leitung, da ist der David. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
So, ja, WrestleMania 10. Das war die erste Jubiläums-WrestleMania, also zumindest für mich, die ich so gefühlt miterlebt habe, wo man das Gefühl hatte, so, ja, das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. David, du hast die damals ja auch gesehen, als sie damals lief quasi. Wie hast du damals WrestleMania wahrgenommen und warum hast du dir natürlich jetzt hier dieses bestimmte Match hier ausgesucht?
Das war wirklich eine besondere WrestleMania, auf die man sich mehr gefreut hat als auf die anderen zuvor. Also, es war einem wirklich bewusst, es ist eine Jubiläums-WrestleMania, die wurde auch so angekündigt. Während der Show gab es auch immer wieder Videos, die halt die Geschichte gezeigt haben von alten WrestleManias. Es war auch eine Card, wo ich damals als Kind mega mitgefiebert habe. Einfach weil Bret Hart war sehr präsent, gleich zwei Matches drin. Und dann gab es einfach noch dieses Leitermatch, was für mich persönlich, ich weiß mittlerweile, es war nicht das erste in der WWE, aber mir kam es halt damals so vor, als wenn es das erste Leitermatch in der WWE gewesen wäre, zwischen HBK und Razor Ramon. Ja. Und dort war halt noch das Besondere, wie du sagtest, mit den zwei Belts, dass diese Storyline mich als Kind mega gepackt hatte. Ich habe wirklich mitgefiebert von wegen, ja, wer ist denn jetzt der richtige Champion? Ich möchte es jetzt endlich rausfinden. Und darum ging es ja in dem Match.
Genau, und das war ja dann auch wirklich die Krux hinter dieser ganzen Sache. Es waren ja ohnehin viele verschiedene Storylines, die es da gegeben hat. Ne? Also wir hatten auf der einen Seite diese Sache um den Heavyweight-Title mit Bret Hart, mit Lex Luger und Yokozuna natürlich, wo es diese Münzwurf-Geschichte gab. Es gab diese Fehde mit Bret und Owen Hart, die sich ja dann im Opener, also im wahrscheinlich besten Opener der WrestleMania-Geschichte hier gegenüberstanden. Und dann natürlich auch diese Sache mit, was ich auch geliebt habe, muss ich sagen, auch diese Geschichte mit dem Macho Man und Crush.
Das war super.
Diesen absolut absurden False Count Anywhere Match, wo dann am Ende Crush draußen irgendwo in der Rotunde, wie sie damals gesagt haben, an so einem Flaschenzug irgendwie aufgehangen worden ist, aber auch nicht richtig. Und es gab die Doinks, es gab hier dieses Mixed-Tag-Team-Match mit Luna Vachon und Bam Bam Bigelow gegen Doink und Dink. So ein Blödsinn. Es gab diese die Gast-Ringsprecher, die dann reingekommen sind. Es gab Special Referees.
Und es gab auch ein Frauenmatch.
Es gab auch ein Frauenmatch, natürlich mit Leilani Kai gegen Alundra Blaze, oder?
Ja.
Wenn ich komplett täusche. Und das war, also für mich war es auch was ganz Besonderes. Du hast es gerade gesagt, auch diese Einspieler dazwischen, die haben da nochmal richtig Lust auf mehr gemacht. Und ich kann mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern, wie ich diese WrestleMania geschaut habe. Und speziell diesen Kampf. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, weil ich bin ja aufgrund dieses Kampfs zu spät zum Konfirmandenunterricht gekommen, weil ich unbedingt diesen Kampf zu Ende sehen musste, während meine Mutter sagte: Olaf, du musst jetzt los. Und ich habe es dann trotzdem zu Ende geschaut.
Gibt es was Schlimmeres als gestresst, Sachen zu schauen? Wenn man so sagt, so, okay, ich beeile mich jetzt, das zu gucken, aber es geht einfach nicht. Das ist ganz, ganz schlimm.
Echt? Ja. Sprichst du aus Erfahrung?
Ach du, ey. Weiß ich nicht. Eventuell, ja, sag ich mal.
Die Geschichte hinter diesem Match, also zwischen dem Match zwischen Razor Ramon und Shawn Michaels, geht ja zurück bis ins Jahr 93. Da ging es ja dann darum, dass Shawn Michaels seinen IC-Title nicht oft genug verteidigt hätte. Und deswegen wurde er ihm aberkannt. Ne? Also das war, aber eigentlich lag das auch daran, also das war jetzt so die Storyline-Erklärung, die eigentliche Erklärung dahinter ist, dass es natürlich Vertragsprobleme zwischen Shawn Michaels und der WWE gegeben hat. Und man hat im Endeffekt dann das Beste aus dieser Situation gemacht, hat dann eben erstmal eine Battle Royale veranstaltet, die dann Razor Ramon und Rick Martel gewonnen haben. Und anschließend sind die beiden dann in einem IC-Title-Match um den vakanten Titel angetreten. Und Razor hat das Ding gewonnen. Das war auch sein erster Titel bei WWE, entsprechend großer Push. Er ist als Babyface mega overgekommen, gerade auch im Zuge dieser ganzen 1-2-3-Kid-Geschichte, wo er da ja auch Babyface geturnt ist am Ende. Also für Razor war dieser Weg zu WrestleMania 10 extrem interessant. Und für Shawn Michaels war das auch wiederum eine Art und Weise, ja, wie er sich wieder neu präsentieren konnte, finde ich. Also klar, er war schon in den Events davor dabei, aber man hat natürlich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, ja, jetzt muss er sich noch mal beweisen, weil es geht ja um den einen großen Gürtel. Wer ist der wahre Intercontinental Champion? Und das hat diesen Kampf so ausgemacht. Bei Shawn Michaels war natürlich auch ein gewisser Diesel dabei. Und ich musste leider gestern, als ich mir den Kampf noch mal angeschaut habe, also ich habe diesen Kampf gefühlt schon tausendmal gesehen, aber ich habe mir gestern natürlich noch mal angeschaut, hier im Hinblick auf den Podcast. Und David, fandst du die Klamottur eines Diesel, eines Kevin Nash, auch so ein bisschen albern?
Die war früher generell albern. Auch die Frisur von HBK war furchtbar mit dem Fukuhila. Aber das war halt die Zeit, bevor man sich noch die Haare nass gemacht hat. Und dann hast du direkt gesehen, was das für einen Unterschied macht. Sobald beide eigentlich die Haare nass haben, sieht es anders aus. Es war halt eine andere Zeit. Wenn du ins Publikum schaust, was die da tragen, es war modisch auch nicht die beste Zeit, sagen wir mal einfach so.
So haben wir damals alle ausgesehen. David, hattest du eigentlich eine Fukuhila?
Nein, aber ich hatte diesen Topfschnitt.
Oh Gott, da weiß man nicht,
ob das besser ist. Den hatte wirklich jeder Junge in meiner Klasse damals, aber egal.
Olaf, war das so ein Fukuhila? Wenn ja, gibt es Bilder davon?
Ich hatte so den Ansatz davon. Tatsächlich, wir hatten damals diese Modesünde, dass wir uns hinten so ein Zöpfchen haben wachsen lassen.
Das hatten wir alle. Hatte ich auch. Ein Schwänzchen hieß das.
Ja, genau.
Gibt's davon Bilder? Und wenn ja, kann ich die sehen?
Und früher war das ein super GAU, wenn dann die Eltern diese Schwänzchen irgendwann abgeschnitten haben.
Ja, so war das. Aber ich wollte ja, muss ja sagen, was vielleicht auch nicht gerade die beste Wahl gewesen ist, ich habe das ja auch wirklich versucht mit der Fukuhila, aber meine Eltern haben das immer so ein bisschen runtergedampft, so beim Friseur. Und natürlich, die haben dann natürlich noch die Friseurtermine für einen gemacht, so mit 10, 11 irgendwie. Und also mein Frisurenvorbild damals war ja Crush. Also vielleicht auch nicht gerade so die beste Art und Weise.
Naja. Aber ich glaube, damals war das sehr modisch. Da dachte man so, och, ist aber schick. Ja, aber generell, ja, es war schon schwierig. Aber nichtsdestotrotz, generell, wieder das Wort, war das ja auch, das ganze Match zeigt ja auch, was das für eine andere Zeit war, um mal darauf zu kommen. Weil wenn man das jetzt vergleicht mit heutigen Leitermatches, das, was am meisten auffällt, ist, es gab nur eine einzige Leiter.
Ja, das fand ich aber ein bisschen geil. Also ich meine, ich habe jetzt ja nicht diesen Retro-Charme, den ihr jetzt noch habt. Also ich bin jetzt ja komplett, also ich weiß, dass halt ein Klassiker ist und alle kennen ja auch diesen Spot, wo ein Shawn Michaels da von der Leiter springt. Aber ich bin ja trotzdem sehr unbefangen in das Match reingegangen. Und ich fand, das war mal ganz interessant zu sehen, dass man nicht die ganze Arena und am besten noch den Parkplatz mit Leitern vollkleistern muss, wie es heutzutage gemacht wird, sondern es war so ein bisschen charmant minimalistisch mit dieser einen einzigen Leiter.
Ja, und die Leiter wurde auch anders dargestellt. Die Leiter wurde ja irgendwann gesagt, der Kommentator, mal, wie schwer ist das Ding eigentlich? 40, 50 Pfund?
Nee, der hat gesagt der andere, 80 oder 100, das war das Bescheuertste.
80 oder 100. Der andere sagt dann halt von wegen, weiß ich nicht. Aber auch Shawn Michaels, als er anfangs die Leiter halt genommen hat, war derjenige, der die zuerst genommen hat, hat die ganz langsam gezogen. Also würde die kiloweise schwer sein. Was wiederum gut war, weil das wurde auch im Match durchgezogen, dass wenn die Leiter dich trifft, das wirklich jedes Mal einen Impact hat.
Aber dass sie schwer war, das galt, glaube ich, nur für eine Minute. Also weil danach hat Shawn Michaels über seinen Kopf gehoben und geschmissen. Das war so.
Natürlich, aber das reicht aber zum Verkaufen. Also das Publikum, auch ich als Kiddie, ich weiß noch, jedes Mal, wenn die Leiter, selbst wenn die nur ganz langsam auf einen draufgefallen ist, hast du gedacht, oh mein Gott. Und dadurch hatte diese Leiter eine ganz andere Wertstellung als in heutigen Matches.
Das stimmt schon. Also, es war ja auch damals was ganz, ganz Neues. Man hat damals nicht gesehen, wie jemand mit der Leiter geschlagen worden ist. Also, und da gab es dann auch wirklich einfach Aktionen, wo du gesagt hast, mein Gott, dem muss doch jetzt der Kiefer wegfliegen oder der muss was gebrochen sein, irgendwie so. Ich habe gestern auch noch mal laut gelacht, als es diese Szene gab, wo Shawn Michaels einfach am Boden liegend die Leiter umgeschubst hat und auf Razor Ramon drauf. Ich finde, das war so eine coole Aktion einfach. Aber lass uns mal so ein
und bisschen. Und du hast das Publikum gehört, das in dem Moment gesagt hat, oh.
Ja, also obwohl das, es das nur hat sowas total war. Funktioniert. Ja, es hat total gut funktioniert, diese Psychologie, dass diese Leiter wirklich eine Waffe ist und nicht nur ein Hilfsmittel, um an die Gürtel zu kommen, sondern dass es wirklich eine Waffe ist, mit der du deinen Gegner verletzen kannst. Und das ist ja auch was Besonderes gewesen, weil sowas gab es in der damaligen Zeit noch nicht. Eine WrestleMania 10, wie gesagt, da sind selbst die Falls Count Anywhere Matches, wie wir hier mit Macho Man und Crush gesehen haben, waren da eher ein bisschen cartoony und auch so ein bisschen unfreiwillig komisch. Wenn da mal ein Stuhl zum Einsatz gekommen ist oder ein Feuerlöscher, dann war das schon, und jetzt hier auf einmal, da waren ja auch einige echt heftige Aktionen dabei. Wir können ja mal so ein bisschen durch den Kampf gehen. Ich fand es zum einen, ich habe gerade schon Kevin Nash erwähnt, finde ich, dass Kevin Nash eigentlich den besten Job in diesem gesamten Match gehabt hat, weil der hat eine einzige Aktion gezeigt und wurde der Halle verwiesen und hat wahrscheinlich einen vollen Paycheck bekommen. So, also das.
Aber das haben die auch sehr gut gemacht.
Ja, total.
Weil die hatten den Moment, wo Kevin Nash rausgeflogen war, hat er gesagt, du hast doch nichts gesehen und du als Publikum war es damals total magig, hast da gesagt, doch, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Du siehst im Publikum, wie alle zum Richter sagen, der hat das gemacht, schmeiß ihn raus. Und dann schmeißt er den wirklich raus. Und das tat dem Match so gut.
Aber ja. Ich habe das Rausschmeißen nicht verstanden.
Ja, weil er eingegriffen hat.
Ja, aber was soll passieren, wenn er nicht geht?
Ja, weiter eingreifen.
Ja, also so er sagt zum Referee, ja, ich gehe nicht. Ja, gibt
doch keine Disqualifikation. Ja, das ist heutzutage auch so. Heutzutage ist doch schon fast ein Running Gag, dass der Ringrichter dabei extra diese Drehbewegung mit der Hand macht, so viel wie es nur geht, und dann, du bist raus. Und dann geht jeder Wrestler immer.
Da wird sonst einfach gefeuert. So, da wird suspendiert.
Erschossen.
Oder, genau.
Genau, aber das Lustige war, von der Storyline her war HBK so aufgebaut, dass er ohne Diesel eigentlich nie Erfolg hatte. Während er ihn hatte, war es so, dass Diesel ihn den Arsch gerettet hat, immer wieder eingegriffen hat hinterrücks, und jetzt fiel dieser Bonus weg und er musste sich alleine Wazer stellen. Und dadurch wurde das Match komplett anders, als du vorher erwartet hast.
Ja, also wahrscheinlich wurde es auch bedeutend besser, als man sich das vorher erwartet hatte, um es mal so auszudrücken. Nee, das war ein ganz, ganz hervorragendes Match. Und ich finde auch, dass man sich das nach, ich meine, das sind jetzt über 23 Jahre so ungefähr, ist dieser Event her, oder wenn ich mir jetzt nicht komplett verzählt habe. Wir sind bei WrestleMania 34, also 24 Jahre. Und den kann man sich echt noch ganz hervorragend anschauen. Und es gab auch jede Menge, wie ich finde, sehr, sehr harte Spots. Also klar, dieser Sturz auf den Betonboden von Razor Ramon, der war natürlich vorher telegrafiert bis zum Gehtnichtmehr. Aber
das sah böse aus.
Ja, natürlich, aber der war halt extrem lange aufgebaut. Aber ich finde, was diesen Kampf für mich so besonders gemacht hat, war wirklich die Art und Weise, wie ein Shawn Michaels auch die Leiter eingesetzt hat. Diese Aktion, wo dann auch ein Razor am Boden lag und Shawn Michaels dieses Ding wie so eine Dampframme benutzt hat, um ihn in den Bauch zu rammen. Das sieht heute noch super aus, oder?
Ja, definitiv. Generell war es, wie diese Leiter eingesetzt wurde. Man hat ja gedacht, die stellen sie auf und vielleicht knallt mal einer gegen. Aber sie wurde permanent genutzt, genauso wie dass die Leiter als Hilfsmittel auch genutzt wurde, wenn einer hochgeklettert ist, dass zum Beispiel Wazer komplett gegen diese Leiter springt und natürlich HBK nachhelfen muss, aber dadurch diesen letzten Griff verhindert. Und es war halt einfach ein zusätzliches Spannungsmoment, was total viel ausgemacht hat. Es war auch kein Spotfest. Das war wirklich eine Geschichte, die sich erzählt hat, die immer weiter gesteigert hatte. Das Match hatte halt wirklich diesen roten Faden, den wir halt oft fordern. Und am Ende spitzte sich das immer weiter zu mit einem tollen Finale. Und HBK war wirklich derjenige, der diese Kreativität gezeigt hat. Und Wazer, obwohl er körperlich überlegen war, war er derjenige, der kämpfen musste und kontern. Und meistens hat dann ein Treffer mit der Leiter so viel Impact gehabt, wie halt drei Aktionen mit der Leiter von HBK, was wiederum irgendwie spannend war.
Ja, Kai, wie hast du dir den Kampf wahrgenommen, um es mal so auf die Neuzeit hier runterzubrechen? Also war das ein Kampf, wo du sagst, ja, der ist heute noch cool, also der macht heute noch Spaß, oder ist das eher so, ja, ist ein Klassiker, aber ...
Ich finde schon, dass das Spaß macht, gerade aufgrund von einem Shawn Michaels, aber du erkennst, wenn du halt wirklich drauf achtest, schon den einen oder anderen Botch, und du erkennst auch sehr stark, dass 80% des Matches von einem Shawn Michaels getragen wird. Also, ich meine, Der bringt sich da ja wieder förmlich um, wie er seine Moves zählt. Auch zum Beispiel, was dann schon eher wieder ein bisschen Hulk Hogan gegen Shawn Michaels-esque aussah, wo er dann in diesem Slingshot gegen die Leiter knallt, dann nach hinten guckt und extra so zurückzieht mit der Leiter.
Der musste er machen.
Also da waren dann schon so ein paar Sachen, wo er schon sehr extrem gezählt hat. Aber wie gesagt, also Razor Ramon sah durch Shawn Michaels schon doppelt und dreifach so gut aus. Das ist mir sehr stark aufgefallen. Natürlich gab es auch da Probleme mit dieser Dropkick gegen die Leiter und sowas.
Ja.
Und ich finde, du hast halt gemerkt, da war viel, viel Neuland. Da gesagt so, wir gucken halt einfach mal, wie es so funktioniert. Und dann irgendwie die Leiter, die dann noch wegbricht, wurde, wenn dann dieser, was übrigens ein krasser Move war, fand ich, dieser, ich nenne es mal Superplex, oder dieser halbe Superplex von Razor Ramon gezeigt wird auf der Leiter, wo dann sagt so, okay, jetzt kletter ich hoch, aber du siehst halt, wie die Leiter unten wegknickt und sowas. Da waren halt schon so ein paar Probleme drin, die dann natürlich aber auch dem geschuldet sind, dass das Match natürlich eins der ersten Matches war, wo du dann heute gesagt hast, okay, machen wir die Leiter ein bisschen stabiler, machen hier und da was. Aber trotzdem finde ich, dass das Match wirklich sehr von Shawn Michaels lebt, meiner Meinung nach.
Das definitiv. Was lustig ist, diese ganzen Botches, die hast du damals verziehen, weil du, zumindest ging es mir so, du warst so drin, dass du immer gedacht hast, die sind eh durchgehend am Limit und die versuchen mit letzter Kraft, und dadurch, dass sie halt nicht so viel Kraft haben, ist nicht alles perfekt koordiniert. hab da nie so drauf geachtet, wie halt heutzutage bei den Matches.
Ja, die Sache ist aber auch ein bisschen, wie du da rangehst, ne? Sag mal, wenn du das so krass als Fan guckst oder sowas, ich meine, wir hatten ja auch ja vor einigen Episoden, hatten wir auch CM Punk gegen John Cena bei Money in the Bank und da haben wir auch gesagt, sauber war das auch nicht alles. Aber manche Matches leben durch die Story, leben dadurch, wie das präsentiert wird. Und dann ist es auch scheißegal, ob du jetzt sagst, oh, das war aber unsauber und der Dropkick gegen die Leiter war irgendwie blöd. Nur, na klar, wenn du das als jemand guckst, der nicht in dieser Story drin ist, der nicht in den Charakteren drin ist, dann achtet man zum Beispiel, wie in meinem Fall, fällt einem das einfach mehr auf.
Bei dem Match kam übrigens noch eine ungeplante Spannung mit hinzu, und zwar die Leiter selber. So ging es mir zumindest, ich glaube dem Publikum wahrscheinlich auch, die wurde ja immer weiter kaputt gemacht und drehte sich immer weniger, immer mehr, war immer mit weniger Stand. Du hast dann gedacht, oh, das wackelt so sehr, da kommt bald keiner mehr hoch. Mm. Und das hat ungewollt wirklich eine zusätzliche Spannung erzeugt. Wobei ich mich immer noch frage, was hätten die eigentlich gemacht, wenn es die Leiter wirklich kaputt
gemacht hätte? Ich habe mich auch gefragt, haben die einen Backup-Leiter unterm Ring? Also hat da jemand so weit gedacht und haben gesagt, Leute, eine reicht.
Ja, ich hoffe das einfach mal, ne? Also ich hoffe das einfach mal. Man muss natürlich auch sagen, guck mal, als WrestleMania 10 erschienen ist, da war ich 14, irgendwie so um den Dreh. Ich glaube, David war noch ein paar Jahre jünger. Ich glaube, 2-3 Jahre jünger, oder? Und da schaust du sowas natürlich auch mit ganz anderen Augen. So, ja, das klar. War natürlich eine ganz, ganz andere Zeit. Ich habe gestern, als ich mir das angeschaut habe, ich auch gedacht, so, uiuiui, dieser Catapult-Spot, der sieht furchtbar aus aus heutiger Sicht. Und genauso auch dieser Dropkick. Da hat nämlich Razor Ramon Shawn Michaels besser aussehen lassen, als es eigentlich war, weil das war ein Wrestling-Dropkick. Und Shawn Michaels hat einfach nicht die Leiter gedropkickt, sondern einfach nur so ein bisschen gestreichelt.
Ja.
Aber das war in dem Moment total egal. Ich fand auch die Art und Weise, wie dann manche Aktionen mit der Leiter halt auch verkauft worden sind. Also diesen Wurf von Shawn Michaels mit der Leiter, wo der wirklich diese Leiter über den Kopf stemmt und quasi so im hohen Bogen in den Rücken von Razor Ramon.
So brutal, ey.
Ja, eben. Und ich hab noch heute frage mich so, wie hat diese Leiter wohl getroffen? Also das muss ja unfassbar schmerzhaft auch gewesen sein. Genauso, was ich auch geil fand, das war so auch auf 3/4 der Strecke, wo dann Razor die Leiter nimmt und ihn dann, und Shawn Michaels die quasi da einen Kinnhaken verpasst und Shawn Michaels katapultiert das quasi aus dem Ring raus. Das ist ein geiler Spot. Ich meine, klar ist der irgendwie übertrieben und so ein bisschen cartoonesk, aber es ist trotzdem cool und das macht immer noch Spaß. Und ich habe mir das gestern angeschaut und ich habe mich trotzdem noch unterhalten gefühlt, wenn ich nicht gerade die Smartmark-Brille die ganze Zeit aufhab, die ich auch oft genug aufhabe, leider muss ich dazu sagen, und gesagt habe, da haben sie sich abgesprochen und so, klar, dann macht es natürlich keinen Spaß mehr. Aber wenn man das mal so rein aus Fansicht sieht, dann ist das ein richtig geiles Match und vor allem auch in Anbetracht dessen, dass das ja wirklich, wir haben es gerade schon gesagt, Neuland für die beiden gewesen ist. Ich weiß, dass Shawn Michaels hat ja schon Leitermatches bestritten, gegen Bret Hart unter anderem bei WWE. Aber ansonsten war das hier was ganz, ganz Frisches, was ganz, ganz Neues. Es ist immer geil, wenn du bei was Zeuge bist, was quasi vorher noch nie im Wrestling stattgefunden hat. Das war später bei den TLC-Matches so und den Tables-Matches, Hell in a Cell oder sonst irgendwas. Wir haben ja in unserem ersten Match of the Week haben wir ja damals Shawn Michaels gegen Undertaker im Hell in a Cell besprochen. Das war ja damals genauso cool. Da hast du ja auch manche Sachen verziehen, die vielleicht nicht 100% rund war. Und deswegen dachte ich, ja, ich ergebe mich einfach dieser Atmosphäre und diesem Vibe dieses Matches. Und das ist hier genauso. Also ich finde den Kampf immer noch geil. David, du?
Ja, also was mich überrascht hat, ich hatte viele Spots vergessen. Und da waren echt richtig harte Nummern bei, was ich wirklich nicht mehr im Kopf hatte. Ich fand ihn sehr unterhaltsam, nicht nur aus Nostalgiesicht. Es war halt ganz anders als heutzutage. Langsamer. Die Leiter ist auch kleiner. Und ja. Aber mir hat diese andere Art von Geschichte auch gefallen. Es war vielleicht, weil man jetzt so viele andere Leitermatches heutzutage hatte, einfach irgendwie erfrischend zu sehen, Moment mal, da ist es nur eine Leiter und die machen eine Geschichte um diesen einen einzigen Gegenstand. Nicht, dass da ganz viele andere sind, sondern um diesen einen einzigen und um diesen Kampf, diese Leiter aufzustellen. Die haben das auch nicht so gemacht, dass die Leiter die ganze Zeit da stand und dann ging einer hoch schnell und dann wird er aufgehalten, sondern jedes Mal, wenn einer nach oben wollte, hat er erst die Leiter nehmen müssen und aufgestellt. Das ist ganz anders als heutzutage.
Ja, absolut. Also das war so von der Ringpsychologie her natürlich ganz Stück langsamer auch und sowas. Aber das hat trotzdem für mich funktioniert. Also ich kann mir da nicht helfen. Und ich mochte auch einfach diese Endphase. Auch die war wiederum ein bisschen übertrieben natürlich, wo dann Shawn Michaels wo Shawn Michaels hochgeklettert ist. Razor rappelt sich noch ein letztes Mal auf, geht dann in die Seile, rammt die Leiter wirklich mit dem letzten, was er hat, mit aller Gewalt. Auch das, finde ich, hat er gut verkauft. Shawn Michaels nimmt den Sturz breitbeinig auf das Top Rope und verheddert sich dann in den Seilen. Und aus heutiger Sicht.
Das hat er geil gemacht.
Ja, also aber nicht, aus siehst du halt, wie er den Fuß einhakt.
Genau, aber nicht mit dem Bein, sondern, was ich ganz vergessen hatte, anschließend mit dem Arm.
Ja,
mit dem das Arm. Das hat der so gut gemacht in so einer fließenden Bewegung, mein lieber Scholli.
Ja,
ich aber fand das ein bisschen auch wieder, blöd.
Das war halt einfach eine Geschichte am Ende. Entschuldigung, so, Kai.
Ich fand das ein bisschen blöd. Also, das wirkte für mich so übertrieben. Also das wirkte wie so Cartoon, so nach dem Motto, da läuft jetzt ein Mann und dann rutscht er auf einer Bananenschale aus, steht auf, rutscht wieder aus. Das war so, okay, der zappelt er mit seinem Bein drin und dann lässt er sich los und dann verdreht er noch seinen Arm da drin. Ich war so, ist das jetzt dein Ernst?
Aber so. Jetzt als Hintergrundinfo für dich, vielleicht hilft das. Zu der Zeit war das gar nicht so selten, dass Wrestler sich in den Seilen verheddert haben. Also mit Absicht, dieses Reindrehen. Du hast es auch bei Andre the Giant immer wieder gesehen und Co. Zu der Zeit war das irgendwie normal, genauso wie auf diesen Ringseil landen mit den Klöten, obwohl es halt eigentlich gar nicht wehtut. Das waren so ein, zwei Spots, die du einfach von damals kanntest.
Ja, also ich fand es trotzdem so nach, also dann hätten sie es auch beim Bein belassen können. Und nicht, ich komme raus. Ach nee, mein Arm ist ja auch noch da. Also das wirkte so cartoonmäßig dumm, finde ich.
Ja, das hat aber, ich kann es nachvollziehen. Es hat aber eine Zusatzstimmung erzeugt, was du auch merkst, wenn du auf die Crowd achtest in dem Moment. Wo er rauskommt, dieses, oh nein. Und dann bleibt er mit dem Arm hängen. Dann alle, oh. Also es hat halt bei denen gezündet. In der Epoche hat es geknallt.
Haben die alle gegrollt oder was? Alle so, oh.
Ich kann euch beide verstehen. Also damals fand ich das cool. Heutzutage fand ich das auch ein bisschen albern. Insofern kann ich euch da beide verstehen. Ich fand auch diesen letzten Moment, wenn dann Razor eben auf die oberste, also auf die Leiter tritt, ne, und dann auf die oberste Sprossen da steht und dann beide Gürtel abnimmt und beide Gürtel in der Hand hält. Das ist auch schon ein cooler Augenblick. Aber die beiden haben sich auch ein bisschen Kritik einfangen müssen, ne? Weil die beiden haben ja überzogen hier in dem Match.
Ja,
und deswegen. Und deswegen gab es ja dann kein Ten-Man-Tag-Team-Match zwischen Owen R. Scheiße, den Headshrinkers, Rick Martel und Jeff Jarrett auf der einen Seite und dem 1-2-3-Kid, Bob Holly, Tatanka und den Smoking Guns auf der anderen Seite. Also, wir haben eigentlich sowas wie eine Gimmick-Battle-Royale bei WrestleMania 10 verpasst, die wurde dann bei Raw nachgeholt.
Und manchmal musst du überziehen, um eine Legende zu schaffen.
Ja, also sag mal so, die beiden haben sich da wohl nicht nur Freunde mitgemacht zur damaligen Zeit. Also gerade die Wrestler, die natürlich in diesem Ten-Man-Tag gewesen sind, waren natürlich ziemlich angepisst, weil die keine Möglichkeit gehabt haben, bei WrestleMania aufzutreten. Und es wurde oft gesagt, dass Shawn Michaels und Razor Ramon als sehr unprofessionell und egoistisch da angesehen worden sind. Ja, also gerade ein Bob Holly war da wohl nicht besonders glücklich drüber.
Ich meine, den Bob Holly willst du dich auch einfach nicht anlegen.
Ich wollte gerade sagen, der war nie glücklich.
Ich glaube, der kam schon unzufrieden auf die Welt.
Mit diesem Gesichtsausdruck, den er immer hat.
Und hat danach aber den Arzt verprügelt.
Was ich mal gerne wissen würde, ist, ob die beiden ob die Wrestler, die in dem Tag-Team-Match waren, trotzdem den WrestleMania-Paycheck bekommen haben.
So. Ich denke, ja.
Weil dann wäre ich halt richtig angepisst, weißt du, wenn da die einen Jungs überziehen und du kriegst den Paycheck nicht, weil du nicht aufgetreten bist. Keine Ahnung. Aber klar, man will natürlich dann auch bei WrestleMania kämpfen, gerade wenn es bei WrestleMania 10 ist, selbst in so einem vergleichsweise kleinen Match, machst du nichts dran. So war es dann halt.
Ich sag's mal andersherum. In der Retro-Perspektive, wäre das Match kürzer gewesen, 5 Minuten, hätte was gefehlt für einen Klassiker.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist das so. Insofern, also, wenn man so die Geschichte zurückverfolgt, dann sagt man einfach, ja, es war wahrscheinlich die bessere Wahl, dieses Match noch 5 Minuten länger gehen zu lassen, als sich ein blödes Ten-Man-Tag anzuschauen. So, einfach ist das. Ja, ich glaube, wir haben es alle schon gesagt. Also, ich glaube, das kriegt von uns allen eine Empfehlung, oder, David?
Ja, von mir sowieso. Ich bin bei Kai gespannt.
Kai, kriegst du von dir auch eine Empfehlung?
Doch, klar. Also, sollte man auf jeden Fall gesehen haben, gerade weil es ein Klassiker ist, ne? Und auch trotzdem viele schöne Moves dabei sind. Und Shawn Michaels.
Und Razor Ramon. Ich fand den damals sehr, sehr, sehr stark.
Ja, aber es ist halt doch eher schwach damals. Neben dem Schaum. Also du siehst extrem die Defizite, wenn die beiden sich gegenüber im Ring stehen, finde ich.
Nein, das natürlich, aber es war halt die Zeit, wo Razor wirklich overkam. Ja, er stach heraus. Er hat es in der Zeit geschafft, herauszustechen. Und vorher war es für mich halt jemand, der uninteressant war. Und in dieser Fehde schon vorher ein bisschen, aber in der Fehde blühte er halt total auf und ich glaube, das war mit so seine beste Zeit als Wrestler.
Ja, war es wahrscheinlich auch und die Jahre, die darauf noch folgten, also haben wir ja auch schon mal drüber geredet hier bei den Helden aus der zweiten Reihe, vielleicht könnt ihr, wer es noch nicht gehört hat, kann auch da gerne reinhören. Nein, klar war Shawn Michaels natürlich der bessere Wrestler, aber trotzdem war natürlich auch ein Razor Ramon, ein Scott Hall, war natürlich da auch herausragend. Und die beiden hatten einfach eine besondere Chemie zusammen und der eine kann auch da nicht und den anderen. Also jetzt da nur alles Shawn Michaels zuzuschustern, wäre auch, glaube ich, ein bisschen falsch. Aber klar hat er natürlich hier die größeren und eindeutigeren Spots genommen. Aber trotzdem glaube ich, dass die beiden hier auch einfach sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben. So. Sind wir durch mit dieser Ausgabe von dem Match of the Week. Nächste Woche geht's wieder zu einem Match, was ich mir ausgesucht habe. Da haben wir wieder mal ein Match mit speziellen Regeln, No Holds Barred, zwischen Christian und Randy Orton vom SummerSlam 2011. Da werden wir dann mal drüber reden. Und ich weiß genau, dass der Kai da nicht so glücklich drüber gewesen ist, weil er fand die Fehde zwischen den beiden scheiße.
Bitte was? Ich leg gerade schon Taschentücher bereit.
Ein bisschen ekelhaft, aber okay, bis zum nächsten Mal.
Genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.